Heute zu Gast Marco Wagner und Markus Handorfer von DLL.
Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wir werden uns heute mit einem nicht nur in der Intralogistik viel diskutierten Thema beschäftigen. Häufig assoziiert man es mit großen Institutionen. Heute wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn wir sprechen über das Thema Finanzierung. Dafür habe ich zwei Gäste von DLL bei mir, nämlich Marco Wagner und Markus Handorfer. Marco begann seinen beruflichen Weg bei der Dresdner Bank, wo er über verschiedene Positionen zum Key Account Manager für Industrials aufstieg. Dies hat ihn dann zur DLL geführt, wo er nun seit ca. 24 Jahren aktuell als Global Head der Ansprechpartner für alles rund um die Intralogistik ist. Markus kommt von einem Systemintegrator mit ca. 6 Jahren Branchenerfahrung und legt in der globalen Spannweite der DLL den Fokus auf die Dach- und polnische Region. Soweit zum Lebenslauf. Mögt ihr einmal sagen, was ihr bei der DLL macht und was die DLL überhaupt macht?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Marco Wagner, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Die DLL ist ein globales Finanzinstitut und wir sind spezialisiert auf verschiedene Branchen. Und eine dieser Branchen nennen wir CT&I, Construction, Transport and Industrial Equipment. Und in dieser Segment haben wir ein dedicated Team of Specialists, die sich global nur mit der Finanzierung für Automatisations- und Intralogistikanlagen fokussieren. Wir haben Mitarbeiter in ganz Europa, Kanada, USA, Australien, die sich ausschließlich mit diesen Großprojekten auskennen und diese Großprojekte finanzieren.
Markus, möchtest du einmal sagen, was du machst?
Gut, Jörg, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Mein Name ist Markus Handorfer, bin in Markus Team, verantworte die Dachregion und Polen, sprich alle Anfragen in der Intralogistik Richtung Finanzierung laufen über meinen Tisch und ich schaue mir das mit unseren ganzen Kollegen in den einzelnen Fachabteilungen an und schauen, dass wir dann eine strukturierte Finanzierung passend für den Endkunden anbieten können.
In welcher Phase des Business Cases taucht ihr klassischerweise auf? Ich habe ja jetzt auch schon ein, zwei gerechnet. Mir ist das Thema ehrlich gesagt eher, für mich läuft es immer so ein bisschen im Hintergrund. Vermutlich ein sehr wichtiges Thema, aber häufig nicht das erste, was man betrachtet. Häufig sind es die Stückkosten, natürlich auch die initialen Anschaffungskosten, aber Finanzierung, Zinsfuß, etc. taucht eher im Hintergrund auf. Könntet ihr einmal sagen, wo ihr klassischerweise einsteigt und warum das vielleicht so ist oder für mir vielleicht das Gegenteil beweisen?
Genau. Also unser Ziel, das Beste auch für den Endkunden, ist immer so bald wie möglich. Ja? Also das heißt, dass wir mit unseren Finanzierungsmöglichkeiten so bald wie möglich in einem Projekt involviert sind. Dementsprechend haben wir auch unsere Zielgruppen in der Intralogistiklandschaft so definiert, dass wir auch sehr viel mit Planungsunternehmen zum Beispiel zusammenarbeiten und Real Estate Partnern, die schon wirklich bald im Projekt drinnen sind, bevor es überhaupt Richtung den Systemintegrator geht, wo wir dann auch schon beratend bezüglich Finanzierungsmöglichkeiten dann zur Seite stehen. Weil oft ist ja dann auch so, also das hatte ich ja das eine oder andere Mal, wie ich noch bei einem Systemintegrator war, dass die Ausarbeitung gestartet hat. Man hat sich viele Gedanken gemacht, wie man das schön automatisieren kann, die Leistungen abdecken kann. Und dann ist aber im Board, im Approval gescheitert wegen der Finanzierung. Und genau solche Themen kann man halt gut ausklammern, wenn man uns bald an Bord holt und wir dementsprechend auch schon bald im Projekt dabei sind und beratend unterwegs sein können.
Wie könnt ihr da unterstützen? Das ist ja aus meiner Perspektive jetzt, wo ich noch nicht so tief da drin bin, ja häufig die Frage, ob ich Eigenkapital dafür verwende oder Fremdkapital, richtig?
Korrekt.
Könnt ihr da andere Optionen bieten oder könnt ihr, ja, wenn ich mehr Eigenkapital habe, habe ich eben auch andere Möglichkeiten, andere Optionen in der Zeit zu finanzieren, also Opportunitätskosten etc. Könnt ihr da günstige Konditionen bieten, andere Konditionen bieten? Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen tiefer reingehen.
grundsätzlich ja, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Eigenfinanzierung aus Eigenkapital oder Cashflow oder eben die Fremdfinanzierung. Tendenziell, gerade bei den großen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, global, ist die Eigenkapitalfinanzierung und wie du schon sagst, die Opportunitätskosten, die ich da für den Business Case zugrunde legen muss, deutlich höher wie eine Fremdfinanzierung. Wir haben heute natürlich ein Zinsniveau, was eben etwas höher ist, wie es noch vor 2-3 Jahren war. Nichtsdestotrotz ist eine Fremdfinanzierung, egal welches Finanzinstrument es am Ende ist, ein Operating Lease oder ein Financial Lease, immer noch günstiger wie die Eigenkapitalfinanzierung, wenn man die Eigenkapitalfinanzierung mit in den Business Case mit aufnimmt, was der Kunde normalerweise machen muss. Und zum Zweiten, gerade in unsicheren Zeiten, wie wir sie im Moment sehen, ist es oftmals besser, sein Eigenkapital und sein Pulver trocken zu halten für sein Core-Geschäft und nicht in eine Anlage zu stecken, die für die nächsten 10, 15, 20 Jahre eben dort steht. Deswegen ist unser Ansatz immer Spezialfinanzierung mit einem Spezialdienstleister, wie es die DLL ist. Spezielle Objekte benötigen spezielle Projektfinanzierungstools und das Eigenkapital für das originäre Geschäft nutzen. Und da können wir eben oftmals helfen, den Business Case für den Kunden attraktiver zu machen, um das Projekt dann eben auch genehmigt zu bekommen.
Ne? Ihr hattet ja schon angesprochen, dass ihr eben auch für ein Planungsunternehmen zusammenarbeitet. In der klassischen Planung von Intralogistikanlagen ist ja häufig nicht unbedingt direkt Finanzierung mit drin. Da sind eher so Prozessanalysten drin, ja, Solution Designer, Layouter und viele mehr. Inwiefern müsst ihr da auch erstmal aufschlauen, dass ihr sagt, hey, hier ist erstmal ein bisschen Education Work notwendig und das auch erstmal, man kennt es ja aus dem Privaten, man beschäftigt sich nicht Tag für Tag damit, weil man denkt, das kommt ganz am Ende, wenn wir erstmal überhaupt die Lösung haben. Aber inwiefern macht ihr da so ein bisschen Aufklärungsarbeit immer noch?
Vor allem in der DACH-Region merke halt ich wirklich, dass hier noch sehr viel Bildungsarbeit zu leisten ist, weil halt das Thema Finanzierung, vor allem in der Intralogistik, jeder denkt eigentlich an die Hausbank, die mir den Kredit gibt fürs Projekt. Und that's it, ja. Wenn wir Richtung nordamerikanischen Raum sehen, wo wir auch sehr stark vertreten sind, sieht man ganz klar, dass da Operate-Lease-Möglichkeiten, flexible Zahlungsmöglichkeiten State-of-the-Art sind und eigentlich auch schon im Standardangebot von jedem Systemintegrator teilweise dort verwirklicht werden. Ja. Und da merkt man halt einfach, dass in der DACH-Region hier sicherlich noch Möglichkeiten besteht, dass man hier das Wissen in den Markt trägt. Je nachdem, mit welchem Partner wir hier zusammenarbeiten. Wir haben Partner, die haben schon einen eigenen Finanzexperten bei ihnen aufgebaut, der uns dann als Partner für die Spezialfragen ins Boot holt. Andere überlassen das ganz uns und nehmen uns einfach an den Tisch mit, wenn es Richtung Finanzierung geht beim Endkunden. Und je nachdem, wo sich das Projekt befindet, beraten wir, ja. Und das Gleiche auch, Jörg, für den Systemintegrator, was ja so die zweite Target Group bei uns ist, neben Planern und Consultants, auch für einen Systemintegrator. Also wenn das Projekt dann zum Beispiel in die Ausschreibung geht, kannst du dann als Systemintegrator auch gleich eine Möglichkeit haben, dass du deine 20 Millionen Euro, die du als schlüsselfertigen Preis unter deinem Projekt schreibst, auch gleich in ein Operate-Lease-Angebot verwandelst, ja. Und oft ist ja so, die Endkunden haben es ja nicht einmal im Kopf, ja. Also du bringst dir die Idee, eine andere Möglichkeit neben des Hausbankkredites mal auf den Tisch, die dann weiter diskutiert werden kann.
Mit welchen Industries habt ihr jetzt am Anfang am meisten zu tun, was vermutlich auch so die Industries sind, also Branchen sind, die davon ja am meisten profitieren können, wo es sich am meisten lohnt? Wir gehen gleich auf die Optionen vielleicht mal ein bisschen näher ein. Du hast schon Operate Lease angesprochen. Sind das Logistikdienstleister, die ja eher ja versuchen, das in die operativen Kosten umzuwandeln und nicht so eine hohe Initialkosten zu haben, das auf ein Projekt zu schreiben? Ist es vielleicht der klassische deutsche Mittelständler? Ja, welche Branche sind das?
Also wenn man über die Branchen redet, sehen wir eigentlich alle Branchen. Natürlich der klassische 3PL ist einer unserer Hauptkunden. Nichtsdestotrotz in allen anderen Branchen, die sich mit der Logistik auseinandersetzen dürfen oder müssen, klassische Onlinehandel oder die Pharmaceutical-Branche, aber auch das klassische Industrieunternehmen, Automotive. Wir sehen eigentlich von der Branchen her alle Unternehmungen oder alle Segmente, die eben sich mit der Logistik auseinandersetzen.
Magst du da gleich mal auf die Optionen eingehen, welche ihr habt, außer dem Operate Lease und auch vielleicht dem mal erklären? Weil ich denke, das ist für viele Zuhörer hier ja einfach dadurch, dass man noch nicht so viele Touchpoints damit hatte, doch recht neu.
Die beiden großen Unterschiede, es gibt einmal das Operating Lease oder das Finanzleasing beziehungsweise Mietkauf, wie es in der Dachregion heißt. Der große Unterschied ist einmal, das Operating Lease ist mehr ein nutzungsbasiertes Produkt und das Finanzleasing zielt darauf ab, Eigentum zu erwerben und das Objekt auch in der Bilanz aufzunehmen und die Abschreibungen selber durchzuführen. Das ist eigentlich vergleichbar mit einem klassischen Darlehen. Beim Operating Lease tendenziell geht es eher in die Miete eines Objektes und das kann Vorteile bieten für den Kunden, dass man die ursprüngliche Finanzierung über ein Operating Lease strukturiert und dann erst am Ende der Laufzeit, der ursprünglichen Laufzeit entscheidet, will ich das Objekt erwerben, will ich den Vertrag verlängern zu einem geringeren Preis oder in der Theorie auch zurückgeben. Das kommt immer auf die Technologie an. Also das Operating Lease bietet erstmal viel mehr Flexibilität. Und zum Zweiten kann es auch steuerliche Vorteile bieten. Das muss natürlich der Kunde immer selber entscheiden, auf der Basis, wie er seine Bilanzen und seine GNV erstellt. Aber das sind so die groben Unterschiede. Finanzleasing, Mietkauf, Eigentumserwerb, Operating Lease, nutzungsbasiert. Und ich treffe die Entscheidung, was ich mit der Anlage mache, erst am Ende der Laufzeit.
Wie ist das denn, wenn ich mein, das, ich stelle mir das wie über einem klassischen Auto vor, wo ich ein Leasing habe. Bei einer Logistikanlage, wo ich mein Geschäft ja auch darauf ausrichte, wenn Laufzeit jetzt 5, 6, 7 bis zu 10 Jahre ist, kann ich dann ohne meine Anlage dann überhaupt noch weiterarbeiten? Habt ihr da Fälle, wo es danach zurückgegeben wurde? Oder geht es denn im klassischen Fall dann an den, der es eben genommen hat, ein Leasingnehmer, dann über, dass die Anlage dann gekauft wird?
Letzteres, absolut. Also wir haben bis dato noch nicht den Fall gehabt, dass gerade eine Großanlage, dass die wirklich deinstalliert wird und zurückgebracht wird. Das sind, wie gesagt, strukturierte Finanzierungen, die verschiedenste Gründe für den Kunden haben. Es ist einfach eine OPEX-Finanzierung. Oftmals ist es einfacher zu genehmigen intern wie eine CAPEX-Finanzierung, wie eine klassische Finanzleasing-Finanzierung. Das kann der Grund sein. Oder dass der Kunde steuerliche Aspekte in den Vordergrund stellt oder bilanztechnische Aspekte in den Vordergrund stellt. Aber grundsätzlich die Objekte und die Projekte, die wir bis dato finanziert haben und die schon ausgelaufen sind. Das erste Projekt war eine AGV-Line, die wir 2014 finanziert haben. Die ist verlängert worden und dann ins Eigentum des Kunden auch übergegangen worden. Also der Aspekt der Rückgabe ist eher ein theoretischer Aspekt, der eben da sein muss, um eben bilanztechnische oder G&V-technische Vorteile zu generieren.
Sind eure Fälle dann, du hast jetzt über AGVs gesprochen, eher Standardprodukte, die man vielleicht auch nochmal woanders einsetzen könnte? Oder kann das bis hin zu relativ customized Anlagen gehen, die dort fest installiert werden und, wie du auch sagst, sehr schwer überhaupt abzubauen sind? Ich denke jetzt zum Beispiel an Shuttle-Anlagen, an Autostore-Anlagen, an andere ESRs-Anlagen.
Definitiv, wir machen alles. Also eigentlich ist der Großteil unsere Anlagen eher bespoke, das heißt individuell auf den Kunden angepasst, was dann auch wieder treibt, dass es eigentlich nicht zurückkommt. Das heißt, die meisten Anlagen, die wir finanzieren, sind auf den Kunden zugeschnitten. Wir machen auch AMR-Lösungen oder AGV-Lösungen, die etwas mehr Standard sind. Aber grundsätzlich machen wir High-Base-Systems, Shuttle-Systeme, Autostore, Goods-to-Person-Systems, alles, was sich eben in der Automatisation eben im Moment tummelt.
Ich habe in der Anlage häufig eben Elemente, die fest installiert sind, zum Beispiel die Stahlkonstruktion, Aluminiumkonstruktion, irgendwas anderes, was fest da ist, eine Lagerkapazität. Und da habe ich auch variable Elemente, Roboter, einzelne Shuttles, einzelne mobile Roboter. Kann ich auch eben einzelne Elemente dann wieder zurückgeben und mein Grundgerüst behalten? Oder gibt es sozusagen nur die eine Option, dass ich eben alles mache oder gar nichts?
Normalerweise ist die Rückgabeoption all or nothing. Das heißt, wir reden über die Gesamtanlage, die dann zurückgegeben werden müsste. Aber das kann man im Einzelfall, dann muss man das auch entscheiden. Wir würden finanzieren alles, was mobil und semi-mobil ist, wie wir das sagen. Das heißt, was in der Theorie wieder ausgebaut werden könnte, ohne das Gebäude zu zerstören. Und dementsprechend, aber wenn wir eine Gesamtfinanzierung machen, und das ist unser Ansatz, wir wollen alle Kosten und alle Objekte in einem Projekt finanzieren und nicht nur einzelne Bits and Pieces finanzieren, sondern wir machen einen gesamtheitlichen Ansatz und dementsprechend wäre auch die Rückgabeoption nur auf die Gesamtanlage und nicht auf Einzelteile.
Was ja auch unsere USP ist und was uns auch unterscheidet zu vielen Banken, dass wir hergehen und sagen, wir finanzieren sämtliche Hardwarekosten, sämtliche Engineering-Costs, Montage, Inbetriebnahme, Softwarekosten und wirklich, was dann der Integrator eigentlich als schlüsselfertige Lösung anbietet, nehmen wir in die Finanzierung auf. Ja. Also das ist auch eigentlich, wo wir uns ein bisschen abgrenzen zum klassischen Geschäft, was eine Bank anbietet. Ja. Und was da auch noch dazu kommt, was ja auch State of the Art ist, sind ja die ganzen Abschlagszahlungen, was ja noch ein weiteres Thema ist, was du in der Finanzierung ansehen musst, dass die Abschlagszahlungen Richtung Systemintegrator, wie es das klassischerweise vielleicht hast, dass der 30% mit der Auftragsbestätigung, 30% mit Montagebeginn, das alles können wir auch übernehmen und treten quasi in den Vertrag mit dem Endkunden ein und übernehmen diese Abschlagszahlungen auch.
Welche Risikoverschiebung ergibt sich dabei? Für mich als Endkunden ist es ja dann so, dass ich einfach geringere Zahlungen habe, dafür konstanter. Da kann ich mit Sicherheit deutlich besser planen, als wenn ich gleich beim 10-Millionen-Euro-System 30% am Anfang, 30% ungefähr in der Mitte bezahlen muss. Das ist vermutlich für mich auch dann nicht unbedingt so einfach, das Kapital direkt ja, zur Seite zu legen. Und ich habe da natürlich dann ein relativ großes Loch, denke ich mal, in der Mitte auch drin. Ja, welches Risiko habe ich dann überhaupt noch? Habe ich da ein Risiko?
Also grundsätzlich ändern sich die Risiken durch eine externe Finanzierung auf der Betreiberseite erstmal nicht. Das heißt, das Objektrisiko, das Aussuchen des Objektes, die Installation und die Performance-Risk bleibt beim Kunden. Der große Vorteil ist eben, wie gesagt, dass er sein Cash nicht selber nutzen muss oder für sein eigenes Geschäft nutzen kann und nicht in eine Anlage stecken muss und dementsprechend das Eigenkapital für die nächsten 10 Jahre gebunden ist. Und natürlich auch auf der Kostensicherheit. Das heißt, wenn der Kunde die Bestellung auslöst und er den langfristigen Finanzierungsvertrag mit uns unterzeichnet, können wir auch das Zinsrisiko ihm nehmen. Das heißt, wir werden die Zinskosten hedgen, sodass er für die gesamten 8, 9, 10 Jahre, wie die Finanzierung läuft, auch Kostentransparenz und Kostensicherheit hat, weil die Zinsen sich nicht mehr ändern. Ne? Das heißt, wenn er sein Eigenkapital nutzen würde und dann in 3, 5 Jahren Eigenkapital benötigt, beziehungsweise für sein originäres Geschäft Geld aufnehmen muss, dann hat er eben auch ein Zinsrisiko. Also das Zinsrisiko ist minimiert, weil er eben sein Cash sichert, aber die Finanzierung eben durch ein Hedging strukturieren kann und den Zinssatz sich für die gesamten 8, 9, 10 Jahre, wie die Finanzierung läuft, eben sichern kann. Ne?
Meint, das wird sich in Zukunft auch noch so entwickeln, dass ich jetzt beim klassischen Operate Lease mein Objekt dann eben rauslöse, das bei mir selber dann integriere in meine Bilanz und es keinen Sekundärmarkt richtig geben wird, wo ich das dann eben zurückgebe, wo ihr das vielleicht eben auch andere Endkunden denen anbieten könntet? Oder wird es so sein, dass sich da ein großer Sekundärmarkt aufbaut, wo ich dann vielleicht auch gebrauchte Intralogistiklösungen, die Standard sind, wie zum Beispiel mobile Roboter oder Peacepick-Roboter, also stationäre Roboter etc., mir holen könnte?
Ich denke, es kommt halt vor allem da auf die Lösung, die Hardware drauf an, wie du Jörg richtig schon angesprochen hast. Also, dass ein Shuttle einen Zweitmarkt geben wird, glauben wir nicht und sehen wir auch nicht. Ja. Dass sich bei den mobilen Robotern ja, sich da ein potenzieller Zweitmarkt auftut, mittellangfristig durchaus vorstellbar. Und man sieht jetzt schon den einen oder anderen Hersteller, der in diese Richtung denkt und auch schon Richtung Zweitmarktabsatz denkt. Aber derzeit, wie Marco schon gesagt hat, in der Verwertung, also im Rücklauf von dem Projekt, hatten wir noch keines. Also derzeit das Ansinnen war immer die Weiterverwendung des Projektes. Aber unserer Ansicht nach mittellangfristig, wenn es Richtung mobile Robotics geht, wird sich da sicherlich die eine oder andere Möglichkeit auftun.
Was war eure Motivation damals, überhaupt in dieses Thema einzusteigen? Marco, du kommst ja eben von der Finanzierungsseite, bist jetzt quasi in die Intralogistik getaucht. Markus, du kommst von der Intralogistik, bist jetzt in die Finanzierung getaucht. Was treibt euch an, dieses Thema Tag für Tag zu bearbeiten?
Na, gute Frage, Jörg. Also die DLL hat angetrieben und mich selber. Wir sind ja groß geworden in den klassischen Gabelstaplern. Wir sind weltweit, ich glaube, der größte Gabelstapler-Owner der Welt. Und wir haben natürlich geschaut, ja, wo können wir weiter wachsen? Und im klassischen Gabelstaplerbereich haben wir das Potenzial ausgeschöpft mit unseren Partnern. Und tendenziell denken wir auch, dass der klassische Gabelstaplerabsatz zurückgeht. Dementsprechend haben wir vor circa 4 Jahren einen Business Case erstellt. Wir haben immer schon Intralogistik- oder Automatisationsprojekte reaktiv gemacht. Aber was wir gerade ja schon ausgearbeitet haben. Man muss früh im Projekt sein, muss die Projekte früh identifizieren, um den Kunden auch beratend zur Seite zu stehen. Deswegen haben wir vor 4 Jahren gesagt, wir brauchen ein spezielles Team, das sie dann zusammengestellt haben aus Finanzierungsspezialisten und aus Spezialisten, die vom Markt kommen, die die Objekte kennen. Und wir müssen neue Partnerschaften aufbauen mit, wie gesagt, Consultancy-Companies, mit Real Estate-Companies, um frühzeitig in die Projekte involviert zu werden. Und deswegen, das war die Initialzündung, dass wir ein globales Intralogistik-Team aufgesetzt haben, um einfach weiteres Wachstum zu generieren, beziehungsweise auch unseren Kunden, die natürlich auch aus dem klassischen Gabelstapler in die Automatisation gehen, weiter betreuen zu können. Aber wir haben auch festgestellt, ganz am Anfang, dass es eben einen Unterschied macht, eine Gabelstaplerflotte für 10 Millionen zu finanzieren oder eine Intralogistik-Automatisationsanlagen für den gleichen Betrag, weil die Dynamik, die wir gerade besprochen haben, Rückgabe ja, nein, gibt es einen Zweitmarkt ja, nein, es hat spezielle Legal-Themen, spezielle Text-Themen, die in der Intralogistik ganz anders sind und dementsprechend nicht nur im Vertrieb oder in der Beratung, wo Markus und ich ansässig sind, aber auch intern beim Asset-Management, in der Kreditabteilung, die Legal-Abteilung, die sind speziell auf die Intralogistik getrimmt, um eben die individuellen Bedürfnisse des Kunden zu eruieren und dementsprechend die beste Lösung anzubieten.
Wie ist es denn bei Softwarelösungen vor allem? Wird das bei euch nochmal anders bewertet? Wie kann ich dann Software quasi wieder zurückgeben? Wie könnt ihr das vielleicht wieder woanders einsetzen? Auch Software ist ja vor allem noch viel mehr Wandeln ausgesetzt als jetzt zum Beispiel der klassische Stahlbau oder andere Hardware-Lösungen. Auch in dem Bereich künstliche Intelligenz, wenn ich eine Softwarelösung selber weiterentwickelt, habe ich nach 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren ja ein komplett anderes Produkt, als ich das heute habe. Habt ihr da schon eine Idee, wie ihr damit umgeht?
Also als Gesamtpaket im Bereich der Automatisierung, wo die Software Teil der Lösung ist, wird die über die gesamte Laufzeit mitfinanziert. Wenn es eine Standalone-Lösung ist, ein WMS-System, was separat finanziert werden soll oder auf Standalone-Basis, dann sind die Ansätze natürlich wieder komplett anders, wie du schon sagst. Eine Software kann man nicht so einfach zurückgeben. Hier wird es dann wahrscheinlich über ein Full-Payout, eine Vollauszahlungslösung gehen und nicht über ein Operating-Lease. Also das muss man sich im Einzelfall ansehen. Denn die Software Teil der Gesamtlösung ist, wie beim Autostore-System beispielsweise, kommt sie ja mit den Robotern und dementsprechend wird sie quasi mitfinanziert über die Gesamtlaufzeit. Ja? Als Standalone-Basis oder auf Standalone-Basis ist natürlich ein ganz anderes Thema. Dafür haben wir wieder eine Spezialabteilung, die sich nur mit Softwarefinanzierungen spezialisiert hat. Aber da müssen wir dann im Einzelfall in die Thematik einstauchen. Ne?
Ihr habt ja gesagt, dass der Gabelstaplermarkt eher sinkend ist. Auch interessant zu erfahren, dass der größte Gabelstapler-Owner seid, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht ein sehr großer 3PLer, wer auch immer das am Ende sein mag, aber da hätte ich eher in die Richtung gedacht. Wohin denkt ihr denn, entwickelt sich denn der Markt in Zukunft? Robotik mit Sicherheit extrem viel, künstliche Intelligenz hat man schon angesprochen, mobile Roboter war natürlich in den letzten 2-3 Jahren extrem stark das Angebot, die Nachfrage, würde ich eher sagen, waren so Testfälle. Autos war natürlich das ganz klassische ESA ist, was ein extrem hohes Wachstum hatte in den letzten Jahren. Wo seht ihr das?
Also ich glaube, dass jede Technologie am Markt seine Berechtigung hat. Themen wie Flexibilisierung, Skalierung spielen halt total den mobilen Robotikbereich zu, wo man ja die letzten Jahre auch am Wachstum das gesehen hat, dass diese Themen wichtig sind. Und gleichzeitig trifft es ja bei uns in der Finanzierung genauso diese Themen an. Ja? Also Flexibilität, Pay-per-Pick, Pay-per-Use, das sind ja auch so diese Themen, die, wo sich bei uns die Leute intern den Kopf zerbrechen. Wie kann man das auch in der Intralogistik wirklich abbilden? Ja? Weil wenn man über die Logimat geht, ja, Pay-per-Pick, Robot as a Service, ja, hört man überall, aber die entsprechende Lösung dahinter, beziehungsweise auch eine finanziell attraktive Lösung, ja, findet man noch eher selten. Ja. Und da ist die Lösung, die wir jetzt anbieten können, mit dem Operate Lease, noch das, was derzeit am nächsten in diese Richtung geht, was Flexibilisierung der Finanzierung anbelangt. Und der nächste Schritt ist sicherlich, dass man sich hier dann Gedanken macht Richtung wirklich Pay-per-Pick, so wie das Wort auch sagt, ja.
Geht ihr da auch auf die Technologien zu, dass ihr sagt, hey, wir sehen gerade einen Anbieter, der da führend ist, zum Beispiel jetzt bei mobilen Robotern in Pay-per-Pick, also Piece-Pick-Robotics-Technologien und arbeitet das dann auch von der Seite auf oder geht ihr wirklich nur auf die Berater zu und versucht das dann eben, wenn es über die Berater ausgeschrieben wird, da ist die Lösung mit reinzubringen.
Nein, also wir haben da wirklich neben den Beratern und den Consultants, den klassischen Endkundenprojekten, wo wir halt schon Zugang aus unserem klassischen Leasing-Geschäftsrichtung Endkunden Intralogistik-Projekte bekommen, ist natürlich die Nummer 3 Systemintegratoren und Hersteller von Technologien, mit denen wir auch in Kontakt sind und die ersten Partnerschaften etablieren haben können. Ja. Und wie ich schon vorher gesagt habe, nichts besser, als dass man als Systemintegrator in dem Angebot schon mal die Möglichkeit auch aufzeigen kann, schau her, ich habe auch die Kompetenz beziehungsweise habe einen Partner an der Hand, dass ich dich auch in der Finanzierung weiterhelfen kann beziehungsweise auch eine alternative Finanzierung für das angebotene System liefern kann. Ja. Und dementsprechend sind wir auch auf allen Messen unterwegs, ja, wo sich auch die Hersteller und Systemintegratoren bewegen, waren jetzt gerade auf der Logimat. Logistics Summit ist natürlich heuer wieder auch ein Fixtermin. Also da, wo sich die Intralogistik-Familie trifft und bewegt, sei es jetzt der Planer, der Hersteller, der Systemintegrator oder der Endkunde, dort sind wir auch vertreten.
Habt ihr eine persönliche Schätzung, wie viele Business Cases vielleicht funktioniert hätten, wenn ihr schon mit drin gewesen wärt und der Kunde nicht zuerst auf die CapEx geschaut hätte und gesagt hätte, das überlegen wir uns lieber nochmal?
Gute Frage. Haben wir leider keine Statistik, die wir belasten können. Was wir nur hören von, wie gesagt, speziell von den Planern oder auch von unseren Herstellerpartnern, dass eben viele Projekte oder die schlimmsten Projekte natürlich die sind, die nicht nach vorne gehen, wo viel Arbeit reingesteckt wurde, aber dann nicht realisiert wurde. Wie viele davon nicht realisiert wurden, da kein CapEx da war, ist natürlich eine schwierige Frage. Aber grundsätzlich sehen wir uns als Projekt-Enabler. Das heißt, der Kunde, der seinen Cash, wie gesagt, noch sichern will, aber trotzdem in Projekte oder in Automatisierung investieren will, macht es auch eigentlich gar keinen Sinn, in sein Eigenkapital zu nutzen oder seinen eigenen Cashflow zu nutzen, weil er den Payback ja erst dann hat, wenn die Anlage läuft und entweder Cash generiert oder Income generiert für ein 3PL oder für einen Endkunde Kosten reduziert. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, sein Eigenkapital dort reinzustecken und das über Fremdfinanzierung zu realisieren, weil er auch dann erst die Rückzahlung anfängt, wenn er diesen Cash generiert und die Savings hat. Das heißt, wie der Markus sagte, wir würden ja alle Abschlagszahlungen für den Kunden übernehmen. Das heißt, er hat kein Cash-out während der Installationsphase. Wenn dann die Anlage läuft, dann fängt erst die langfristige Investitionsfinanzierung an und dann fangen auch erst die Rückzahlungen an. Das heißt, er hat ein Immediate Payback und muss dann nicht warten 3, 5, 7 Jahre, bis er sein eigenes Cash, was er investiert hat, wieder zurückverdient hatte. Und das macht auch den Business Case intern für den Kunden unserer Meinung nach viel einfacher, wenn man mit dem Logistikleiter spricht und er muss zu seinem CFO gehen und er muss 10 Millionen CapEx anfragen und sagt dem CFO, ja, in 7 Jahren haben wir das Geld wieder drin. Und dann machen wir dann einen positiven Return. Oder er sagt, ich brauche 500.000 im Monat, ich spare dir aber 700.000, 800.000 im Monat. Ich habe sofortigen Payback. Das macht es einfach eigentlich viel einfacher. Und da sehen wir oftmals eben, dass eben Projekte über eine OPEX-Lösung einfacher zu realisieren sind und schneller zu realisieren sind, wie eben über eine Cash-Lösung, die irgendwo an Bord oder im Board genehmigt werden muss.
Ist es für euch denn einfacher, mit dem CFO zu reden oder mit dem COO zu reden? Also mit der Finanzierungsabteilung, Finanzabteilung oder eher mit der operativen Abteilung, die Logistikanlage plant und noch gar nicht davon Bescheid wusste?
Am besten mit beiden.
Okay. Der große Vorteil, also den halt wir im Team haben, ist, dass ja wir auf der einen Seite von den Technologien gut aufgestellt sind und das Wissen mitbringen, wenn du Leute aus der Industrie hast und gleichzeitig Leute wie Marco, die Finanzierungsspezialisten sind, da kannst du sicher sein, dass wir alle Fragen gut beantworten können. Ja, und auch wissen, und das ist auch oft entscheidend, was für den jeweiligen auch wichtig ist und entscheidend ist im Projekt.
Was ist mit den zwei Szenarien? Auf der einen Seite, ich habe jetzt gerade viel Cash reinbekommen, sei es durch einen großen Auftrag, wo ich eine große Abschlagszahlung hatte und möchte schon jetzt quasi den Vertrag auflösen. Und es jetzt schon rauslösen oder die andere Option, es läuft gerade bei mir so gut und ich muss es aber noch erweitern. Ich muss jetzt zum Beispiel noch 200 Autostore-Roboter auf das Grid drauf tun, möchte es aber auch in diesen Operate-Lease-Vertrag mit reinnehmen. Sind beide Optionen möglich?
Absolut. Natürlich kann man sich immer über eine vorzeitige Ablösung unterhalten der Anlage, wenn eben Lottogewinn da ist oder ein großer Auftrag. Lottogewinn wahrscheinlich eher weniger. Aber nichtsdestotrotz auch eine Erweiterung mit mehreren Robotern, ob man das dann in den gleichen Vertrag macht oder macht einen separaten Vertrag über die Restlaufzeit, das kann man immer. Und das ist eben auch die Flexibilität dann, dass man sagt, okay, man kann erweitern und man kann aber auch ablösen, wenn das eben vom Geschäftssituation Sinn macht, von der geschäftlichen Situation.
Wenn ihr euch eine Sache wünschen könntet für die Zukunft, sei es eben auf Anwenderseite, dass zum Beispiel mehr Education schon da ist, oder sei es auf eurer Seite von den Rahmenbedingungen her, dass andere Technologien kommen, welche wäre das?
Also für mich persönlich wäre es wirklich die Education-Seite. Es ist wirklich im Markt, wie der Markus auch sagte, noch nicht bekannt, dass es eben auch für Intralogistik, Automatisationsprojekte, Finanzierungs- und Investitionslösungen gibt. Wir arbeiten oftmals mit Ingenieuren zusammen. Da ist das Thema nicht top of mind. Im Gabelstaplerbereich, und dann nochmal zurück, da wird jeder Stapler wird über eine OPEX-Lösung heute bereits verkauft. Da sehen wir das auf den Messen. Da steht nicht ein Verkaufspreis dran, da steht ein Monatspreis dran oder was der Stapler in der Stunde kostet. Bei der Intralogistik, Automatisation sind wir da noch am Anfang des Journeys, obwohl wir schon 4 Jahre dabei sind. Und wir machen ja auch diese Webinars hier mit euch zusammen, um dieses Thema eben auch im Markt eben publik zu machen. Deswegen sind wir auf den gesamten Messen. Deswegen geben wir Trainings an unsere Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, um das Thema eben mehr präsent zu machen.
Vielleicht, Markus, bevor du noch deinen Wunsch äußerst, aber liegt das vielleicht einfach an der fehlenden Transparenz auch bei Automatisierungslösungen, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen noch kocht?
Ich würde nicht sagen Intransparenz unbedingt. Es ist einfach nicht in den vergangenen Jahrzehnten einfach nicht nach vorne getrieben worden. Ne? Im Bereich Gabelstapler ist es, wie gesagt, auch von den Herstellern getrieben worden, weil es auch für die Hersteller da Vorteile gibt, wie eben die Projekte einfacher an den Kunden zu bringen. In der Intralogistik wurde immer über die perfekte Ingenieursleistung und über die perfekte Lösung das Projekt gewonnen. Natürlich auch teilweise über den Preis. Aber dass man dann dem Kunden noch zusätzliche Leistungen anbietet, wie eben eine Finanzierungslösung oder einen Full-Service-Maintenance-Kontrakt, dass er volle Kostentransparenz hat. Das ist hier noch in den Kinderschuhen, aber wir werden da hinkommen. Und deswegen hat sich die DLL ja auch entschieden, in diesen Bereich zu investieren und eben mit eigenen Resources diesen Bereich eben aufzubauen.
Ne? Vielleicht auch, wenn die Intralogistik-Lösung nicht mehr unbedingt mit dem Gebäude verankert ist. Wir hatten ja auch schon kurz darauf hingewiesen, dass es natürlich nicht so einfach ist, es wieder abzubauen. Aber wenn da vielleicht noch weniger Schnittstellen vorhanden wären, wo ich das aufbaue, auch wieder abbauen kann, wieder gut verpacken kann, irgendwo zwischenlagern kann, wieder irgendwo anders aufbauen kann, große da Verluste zu haben, weil ja die Struktur da fehlt, wie ich das eben abbaue und wieder aufbaue, vielleicht dann, wo es so ein bisschen einfacher gemacht wird von der Technologie her, wie zum Beispiel bei mobilen Robotern, was wir schon angesprochen hatten. Markus, dein Wunsch.
Ja, du, ich bin da total bei Marco, also speziell in der Dachregion. Ein Großteil meiner Aufgabe besteht darin, den Markt zu bilden. Also wir haben wöchentlich regelmäßige Calls, wo es um Workshops geht für Hersteller, dass man auch den Vertriebsleuten das richtige Instrument und Werkzeug mitgibt, dass sie wissen, ja, wir können sowas anbieten. Ja, wir haben den richtigen Partner hier an der Seite, dass ich als Systemintegrator oder, wie wir schon gesagt haben, auch Planer hier auch Richtung Finanzierung Lösungen anbieten kann. Ja, und wir sind jetzt vor kurzem wieder über einen Hersteller. Tiefkühlprojekt ist ja auch so eine Technologie, die beziehungsweise ein Projektsegment, was man jetzt immer mehr am Markt sieht, Tiefkühlbereiche, Tiefkühlprojekte. Und hier sind wir nur über einen Hersteller von diesem Equipment dazu gekommen. Und das sind eigentlich so unsere Streams, wie wir an die Projekte derzeit kommen. Entweder Hersteller, Integrator oder eben über die Planer, Consultants oder halt über die eigenen DLL-Endkunden, die halt uns vom Stapler vielleicht kennen und jetzt Richtung den nächsten Schritt Richtung Automatisierung setzen wollen.
Markus, Marco, vielen Dank für die heutige Folge mit euch. War mit Sicherheit kein leichtes Thema, auch für mich viel Neues dabei. Finanzierung häufig eben auf der Seite betrachtet. Ich denke, ihr habt gesagt, dass eigentlich alles möglich ist, alles flexibel ist. Ihr habt verschiedene Optionen aufgezeigt. Ihr habt gesagt, dass es eigentlich für jeden relevant wäre, dass es natürlich ein paar Top-Industries gibt, wie Logistikdienstleister, was man sich hätte vermutlich auch schon vorher denken können, dass ihr gerne Bildungsarbeit machen möchtet und dass es euer Kernmarkt ist. Dachmarkt, wie auch schon vorher von mir angenommen, eher der risikoaversere Markt oder besser gesagt, ja, der nordamerikanische Markt noch investitionsfreudiger, ein bisschen ideenfreudiger und auf neue Lösungen ein bisschen erpichter. Deswegen vielen Dank euch. Auch ich habe einiges gelernt und ich hoffe auf viele spannende Projekte der Zukunft.
Thanks. Danke, Jörg.
Ja, vielen Dank, Jörg.